Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge A Story Beyond Sports. Wir sind zurück aus der Sommerpause und melden uns mit einem ein bisschen spezielleren Thema heute, weil wir das unbedingt machen wollten, oder Lena?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin hyped und stoked und es war alles so sick. Es war so richtig Mountainbike-Wörter zu droppen. Aber bevor wir sagen, worum es heute geht, Andi, wir haben uns ewig nicht gehört, ne? Sommerpause richtig. Und so. Wie war dein Sommer 2024?
Boah, ich sag's dir, es war turbulent.
Und arbeitsintensiv.
Ja, es war wirklich arbeitsintensiv. Also leider, was wirklich zu kurz kam, war die Zeit auf dem Rad. Das nervt mich jetzt wirklich sehr. Und ich habe dieses Jahr privat sehr viel gemacht an unserem Haus, habe mal Projekte, die ich selber alle umgesetzt habe. Mit viel handwerklicher Arbeit war das Ganze verbunden, wo ich mich dann auch schlussendlich ein bisschen aufgearbeitet habe und mir leider wieder mal zum zweiten Mal in meinem Leben eine Lungenentzündung geholt habe, die bis heute immer noch so ein bisschen schlummert in mir. Und jetzt geht es zwar langsam wieder los mit Radfahren, aber die geile Sommerzeit war ich eher so im Ruhepulsbereich unterwegs. Und das war schon echt langweilig. Aber du, ich darf mich nicht beschweren, alles gut, der Herbst kommt ja noch.
Und einen Trail hast du gebaut, hier so ein Pumptrack.
Pumptrack haben wir gebaut, genau. Ja. Wir haben endlich in meiner Heimatgemeinde einen Asphalt-Pumptrack gebaut, nach, glaube ich, 6 Jahren Akquisearbeit. Und jetzt konnte man endlich realisieren. Und das ist der Hammer, ja. Es macht richtig Bock. Wie geht's dir? Wie war dein Sommer?
Auch gut. Arbeitsintensiv. Viel Triathlon, Events, Zeugs und so weiter. Aber zu guter Letzt war ich dann tatsächlich noch auf dem Rad und habe das mal irgendwann im Podcast erzählt, mein großes Vorhaben, vom Bodensee zum Königssee zu fahren, alleine mit so einem Gravelbike und so. Ich habe es in die Tat umgesetzt und bin da auch nach wie vor sehr stolz und habe mich einfach wieder erinnert, wie geil ist bitte Fahrradfahren. Ich liebe es einfach. Und wie geil ist bitte Bikepacken. Also ich bin absolut, back on track, back on bike, sagen wir mal so.
Sehr gut.
Und der Winter kann kommen. Nee, also es war echt ganz cool. Und in der Mountainbike-Welt, da waren in der letzten Woche tatsächlich einiges los, nämlich die Swatch Lines. Aber bevor wir genau darüber sprechen, nochmal kurz ein, zwei Facts zu diesem wahnsinnig krassen Event.
Ein Kurs, der keine fahrerischen Wünsche offen lässt. An jedem Obstacle und Drop eine Kamera. Drohnen, die für den Achterbahneffekt sorgen. Kurzum, es ist nichts weniger als die Traumhochzeit für Sportlerinnen und Sportler mit Content-Schaffenden, die seit nunmehr 13 Jahren bei den Swatch Nines gefeiert wird. Übrigens ohne Kater. Dabei fing alles mal mit einer verrückten Idee, Schaufeln und Baggern an. Inzwischen sind The Nines in gleich 3 Sportarten aber das Maß aller Eventdinge für die Sport-Content-Kombi. Winter, Bike und erstmals seit diesem Jahr auch im Surfsport. Für Freeride- und Slopestyle-Profis ging es Mitte September in die Berge, genauer gesagt ins Mekka des Bikesports nach Sölden. Erneut in Kombi mit dem Beyond the Mountain Festival und wieder aller Wetterkapriolen von Regen zu Sonne zu Schnee und wieder zurück. Soweit, so cool der Content, der seitdem die Mountainbike-Szene flutet. Aber was bedeutet es für die Pros, dabei zu sein? Wie war es wirklich vor Ort? Was macht den Kurs aus? Und was ist eigentlich vom Anfang der Eventreihe bis heute geblieben? Let's Podcast.
Ja, die Swatch Nines, Lena, für mich ja nach wie vor jedes Jahr ein Event, auch wenn ich selber nicht mehr aktiv dabei bin, das mich natürlich brutalst interessiert und das ich, auch wenn ich dieses Jahr nicht vor Ort sein konnte, natürlich über Social Media verfolge und mich jedes Mal wieder interessiert, was der Nico mit seiner Crew aus dem Boden stampft. Und du warst ja dort. Ich glaube, es war schon speziell, oder?
Auf jeden Fall. Ich war da und die Begeisterung für dieses Event, ich würde sagen, die eint uns auch. Und deswegen haben wir inständig darum gebeten, das Ganze nochmal in so eine kleine Nachbesprechung, so ein kleines Recap zu bringen. Ich war da und Anni, was soll ich sagen, was für ein krasses Ding. Also es war für mich das erste Mal da. Du bist ja alter Hase, du hast das Ding mit von Anfang an irgendwie mit aufgebaut. Sprechen wir auch nachher noch drüber. Für mich war das alles neu und ich war ehrlich gesagt total happy, dass es in Sölden war und nicht in Schmallenberg, wo es vergangenes Jahr war. Greenhill Bike Park. Genau, und dieses Jahr war es in der Bike Republic Sölden und das war für mich etwas erreichbarer tatsächlich. Genau, und deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht. Das war gar nicht so einfach. Hat nämlich geschüttet wie Sau. Und ich kam aber an, weil in Sölden selbst hatte es zwar auch geregnet und gab viel Schnee, allerdings in den Tagen zuvor und als ich ankam, war eigentlich alles okay, so da hinten in diesem Tal.
Ja, die hatten richtig Glück. Also ich habe mir nur gedacht, wo ich die Wetterprognosen gesehen habe, oh mein Gott, jetzt fließt da so viel Herzblut und Schweiß in einen Kursbau. Ich weiß noch von früher, wie hardcore das ist und wie stolz man ist, wenn das Ganze fertig ist und wenn es sie dann die ganze Woche verschneit, das wäre natürlich krass. Und von dem her war ich so froh, wie ich gesehen habe, dass die zumindest am Anfang der Woche gleich noch fahren konnten, was ja einfach, also es war mit Sicherheit von der Zeit, die sie am Rad hatten und auf dem Kurs hatten, nicht das, was sie sich gewünscht haben, aber immerhin. Es hätte auch ganz anders ausgehen können.
Auf jeden Fall. Und es hatte ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, wer auch immer jetzt in Social Media unterwegs ist und diese Bilder von da sieht, es hatte auch was ganz Besonderes, dieses Fahren durch den Schnee. Und sie haben es wirklich großartig auch irgendwie integriert in das gesamte Event. Jetzt nicht angefangen, das irgendwie zu verschweigen, dass das alles nicht so cool ist, sondern es ist einfach so gewesen, transparent gemacht. Und also für mich Daumen hoch für auch das Aufgreifen der Gegebenheiten. So muss das sein bei einem Outdoor-Sport-Event. Und fand ich mega. Also, und es sind geile Bilder dabei rausgekommen, weil bitte so mit verschneiten Bergen und so, hey, also das ist schon nochmal ein ganz, ganz besonderer Vibe, der dabei war. Genau. Ja, apropos Vibe, also es war tatsächlich so, ist ja in Kombination mit dem Beyond the Mountain Festival gewesen und ich kam an dem Festival Samstag an. Denk genau richtig, weil abends hat er erstmal so eine Drum and Bass Combo aufgelegt und dann ging noch die Aftershow-Party im Katapult. Da war ich noch gar nicht am Kurs gewesen, aber ich habe erstmal erst Party, dann Kurs sozusagen.
Perfekter Start. Gleich mal richtig schön reingestartet.
Ja, genau. Richtig auf Höhe gebracht. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, das lohnt sich auf jeden Fall so oder so als Festivalbesucher auch, weil Stimmung war mega trotzdem, auch wenn es echt kalt war abends. Aber lohnt sich auch, sich irgendwie für die Aftershow-Party da Tickets zu besorgen fürs Festival. Coole Marken unten auf dem Festival-Gelände. Coole Bauten auch, ne, so für so einen Whip-Off-Contest irgendwie. Alles super cool gemacht. Und ja, natürlich blutet einem dann das Herz, wenn man weiß, ey, ich bin selber in der Eventbranche tätig und ich weiß, Mann, ey, das ist einfach richtig ärgerlich. Aber da geht auf jeden Fall was und ich setze alles auf 2025, würde ich sagen, dafür. Genau, und dann haben sie es verschoben, Public Day von den Nines, dann auf den Sonntag und das war, glaube ich, auch eine richtige Entscheidung, weil, was soll ich sagen, dieser Sonntag, der war bei gegebenen Umständen sicherlich weniger Besucher da als erwartet, aber dieser Sonntag war perfekt, wirklich. Also es war 2 Stunden, habe ich, glaube ich, das erlebt, was wie so ein Nines-Ding sein soll. Und ich war einfach so, oh Andi, keine Ahnung, ich war einfach in Content Heaven, ich sag's dir. Also ich kann es nicht anders sagen. Es war einfach, ja, genial, muss ich sagen. Also coole Sachen gesehen und einfach den ganzen Vibe von dem Ding. Es ist, du merkst es, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es ist einfach, ich bin immer noch ein bisschen gehypt. So.
Ja, man kann sich, glaube ich, so vorstellen, dass man, egal wo man das Handy rausholt und ein Foto macht, es sieht halt immer krass aus.
Absolut. Ich habe eine Kamera dabei gehabt und die Bilder, ich habe mich so gefreut, als ich abends wieder zu Hause war, mir diese Bilder anzugucken und mir so zu denken, ach, geil. Also da würde ich jetzt für meinen persönlichen Zwecke auch tatsächlich irgendwie noch das eine oder andere ausdrucken, weil es einfach schön geworden ist. Genau, aber wie gesagt, Sonntag dann Public Day und dann ging es ab. Also fährst quasi bis seit dieser Kurs in Sölden ist tatsächlich special, muss man ganz klar sagen. Der ist auch ausgelegt für 10 Jahre. Also der bleibt so und wird sicherlich nochmal feingeschliffen und es wird sicherlich nochmal Änderungen geben, aber der Spot bleibt derselbe. Und du fährst halt bis halt in Sölden, musst halt dann in der Gigijochbahn mit dem Shuttle halt hochfahren auf so ein Plateau, 1550 Höhenmeter. Und dann kommst du in ein Areal über 13.000 Quadratmeter. Und das ist einfach ein überdimensionaler Spielplatz für Mountainbiker. Das ist einfach so wie, keine Ahnung, wie wahrscheinlich so, wie es dein Sohn in klein vielleicht bauen würde. So ist es einfach für Erwachsene. Das ist geil. Ja. Also das ist echt ganz cool. Genau, und es gibt 2 Lines. Also für dich wäre auch sicherlich was dabei gewesen. Ich weiß nicht, wie viel hast denn du so da mitgekriegt? Wie viel hast du da so gesehen von dem ganzen Ding?
Ich habe den Kursbau schon auch verfolgt und ich habe natürlich auch in der Bauphase mir so gedacht, oh mein Gott, was machen die da? Weil es natürlich auch eine riesen Erdbewegung am Berg ist und es gibt sicherlich auch genügend Menschen, die das Ganze nicht unbedingt so positiv sehen wie wir. Aber man muss auch dazu sagen, dass wenn das Ganze ist ja auch wieder wunderbar renaturalisiert worden und wieder begrünt worden und das ist natürlich jetzt noch nicht perfekt, aber ich denke, dass das nächstes Jahr sich da wunderbar integrieren wird und auch nochmal cooler aussehen wird. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das erwähnt, dass da jetzt nicht einfach willkürlich der Berg umgegraben wird, was natürlich auch für mich als schon ein Thema, oder? Für mich jetzt mit meiner Firma Trail Immense, wir setzen uns dafür ein, irgendwie nachhaltige Mountainbike-Infrastruktur zu generieren. Und das ist jetzt im ersten Moment, wenn du siehst, denkst du dir, oh mein Gott, was machen die da? Aber man muss das dann auch irgendwo ein bisschen aufrollen und sagen, hey, im Umkehrschluss, was macht ihr zum Beispiel, um eine neue Skipiste zu bauen? Das ist dann ist das wieder klein. Und am Ende ist auch wirklich da viel Hirnschmalz immer dabei, wie man das Ganze renaturalisiert, wieder anlegt, wieder begrünt, dass es dann auch sich schön in die Landschaft integriert. Und ich bin mir sicher, dass das nächstes Jahr noch um einiges cooler ausschaut, wie es jetzt aussieht, weil es dann auch begrünt ist. Und vom fahrerischen, sportlichen her ist es der Hammer. Das ist halt im Endeffekt der permanente Mountainbike-Funpark am Berg, den es im Winter temporär auch für die Skifahrer gibt und der jedes Jahr mit viel Schnee produzieren, Kunstschnee und was weiß ich was sie mittlerweile alles machen oder auch Erdbewegungen im Sommer realisieren, dass die Skifahrer ihren Sport im Winter ausüben können. Und von dem her, also eigentlich finde ich es irre cool und der Platz ist wahnsinnig schön und du hast, wie du es gesagt hast, dieses Plateau macht halt auch alleine fototechnisch so viel her, weil du hast dann eben diese Möglichkeit, das hat man auch damals beim ersten Nine Nights, hieß es ja damals noch in Neukirchen am Großvenediger, dass du nur Sprung hast und dann Hintergrund und da ist sonst nichts mehr und das macht es ja eben so speziell, dass du wahnsinnig geilen Content produzieren kannst. Und im Detail sind in dem Kurs natürlich wieder moderne Obstacles drin und verschiedene Varianten. Große Sprünge, Tricksprünge, kleinere Sachen, es ist alles dabei. Also ich finde es grundsätzlich mega, mega schön und mega cool.
Ich habe gleich noch ein paar Facts tatsächlich zu dem Bau. Also ich habe ja schon gesagt, über 13.000 Quadratmeter Fläche ist das Ganze. 10-wöchige Bauphase, 21 Baumeister, Holzarbeiter, Maschinenführer, 9 Bagger dabei. Und 10 Jahre ist tatsächlich die geschätzte Überlebensdauer dieser Anlage. Also da hat sich Sölden auch wirklich drauf committed, das muss man auch ganz klar sagen. Und natürlich auch ist es eine Verpflichtung und eine geteilte Mission, das auch so zu erhalten. Also ich glaube, nun sind wir alle Outdoor-Sportler und niemand von uns hat ein Interesse daran, dass es die Natur da draußen nicht mehr gibt, weil da üben wir irgendwie unser größtes Hobby, unsere größte Quality Time aus. Ergo hat es auch jeder, der irgendwie damit beteiligt ist, denke ich, auch mit auf dem Schirm. Und dass es nicht nur eine Floskel ist, sondern das ist auch tatsächlich part of the game. Also würde ich auf jeden Fall so unterstellen, dass es wirklich diese Langhaltigkeit so hat. Du hast gerade schon gesagt, so ein bisschen den Kurs beschrieben. Also es sind tatsächlich zwei Lines, eine Slopestyle-Line und eine Freeride-Line. In Action habe ich tatsächlich nur die Slopestyle-Line so ein bisschen gesehen, weil ich eben halt auch erst am Samstag da war. Aber checkt einfach mal YouTube aus. Es ist schon auch der ein oder andere Freeride mitgefahren. Und also beide Lines wurden eigentlich benutzt, so gut es eben ging, so gut es irgendwie Schlammsituationen und Wetter irgendwie zugelassen haben. Sicherlich dann die nächsten Jahre noch mehr zu sehen, aber sind ganz cool. Und diese, ich kann ja mal da reingehen in die einzelnen Lines sozusagen. Wir haben im Freeride, und das ist so crazy, weil das kommt auf den Bildern einfach überhaupt nicht rüber. Aber wenn du da drin stehst, dann denkst du dir so, ihr habt alle irgendwie einen Schaden, oder? Also, wie krass ist das denn? Du stehst da oben, steckst bei der Freeride, ist erstmal so ein 5-Meter-Drop. Und das ist, klingt ja 5 Meter, komm, ist ja wie ne, Schwimmbecken und so. Aber das ist unglaublich, wenn du da oben stehst. Also da, ich weiß nicht, wie die Leute, also wie Fahrer und Fahrerinnen das machen. Also mir, ich kann da nicht mal draufstehen. Ich habe dann Höhenangst tatsächlich, ja. Also es ist unglaublich. Und wenn du da auch mitten im Kurs stehst, jeder, der da auch steht, sieht halt aus wie so ein kleines, so ein Playmobil-Männchen irgendwo, weil allein die Anlieger, das ist so krass riesig gebaut. Alles ist halt überdimensional riesig. So, das war meine Wahrnehmung davon. Und wenn man neben auch so einem Obstacle oder so steht, dann, du bist halt mini. So, ja. Das ja, halt wirklich, obwohl du ein kompletter Mensch bist. Schon crazy. Also von diesem 5-Meter-Drop kommt dann erstmal so ein 20-Meter-Gap. Das heißt so ne? Dirt to Dirt. Versuche ja hier ein bisschen cool das so zu machen. Dann so eine 13-Meter-Landung und dann geht es in so eine Trick-Area und das ist halt das und der untere Bereich, wo unter anderem dieses Nines-Logo steht und ja, auch Swatch-Logo und das ist auch schon, also sieht halt episch aus. Ja, ja. Allein dieser Turm ist riesig. So, den siehst du halt auch von unten vom Tal aus. Siehst du so eine kleine Spitze, so nach dem Motto, ah, wo ist denn das hier? Ach, da oben, wo man ja, so geil, eine kleine Spitze erahnen kann. Also ja, crazy, genau. Und macht auf jeden Fall Spaß. Und das andere ist die Slope-Skyline. Vielleicht da auch nochmal insgesamt ins neuen Features. Also ist schon, einige kann man viel machen, auch geile Trains kann man davon. Also keine Frage, sieht schon, da kriegst du Gänsehaut beim Zugucken tatsächlich, wenn die da runterfahren. Ist dann halt genau von so einem Wing-Element dann irgendwie so verschiedenste Double-Drops. Ne? Kannst ja mal so mit reingeben. Gibt es noch so zwei Holzkicker und dann genau, am Ende tatsächlich so ein richtig fettes Ding, wo auch wirklich geniale Fotos und das ist halt das, wo du hinten Richtung Obergurgel, Hochgurgel da hinten rein shootest sozusagen. Ja. Und das ja, sind diese Bilder und die sind einfach, ja, selbst ich bin ja keine Profi-Fotografin. Ich mache es einfach nur gerne, habe dann wahnsinnig Spaß dran an schönen Bildern. Und dieses Motiv, Wahnsinn. Dafür war der Schnee perfekt, muss man ganz klar sagen.
Genau, und dafür waren die Schneeberge jetzt auch cool, weil das ist dann halt, das lieben ja alle, Schneeberge im Hintergrund, perfekt.
Ja, der sah mega aus, also nochmal auch anders als auch in Green Hill, so was man gesehen hat.
Ja, definitiv. Ich bin ja wahnsinnig froh, dass es wieder in den richtigen Bergen ist. Und ich fand es ja damals so schade, wie sie in den Steinbruch kriegen. Das war zwar auch mega, mega cool und grundsätzlich für rein Event auch passend, weil es da halt wurscht ist, was du machst in einem Steinbruch. Aber grundsätzlich sind mir schon diese Bergbilder abgegangen.
Ja. Ja, wobei, okay, am Green Hill, ne, das ist natürlich auch ein cooler Park, by the way. Also ich war in der Bauphase mal zufälligerweise da, ja, weil ich auch aus NRW komme. Und da ist es schon, also da sind ja auch geile Dinger entstanden, keine Frage. Auch voll, geile Features, ja, die sie da so in den Wald da reingebaut haben und so. Also wie kreativ kann man eigentlich sein und apropos Kreativität ist natürlich nicht durch Zufall, sondern das ist ja eine Konzeptionsphase, die schon vor 9 Monaten losging, also die irgendwie am Anfang des Jahres, da seid ihr Fahrer ja maximal dran beteiligt, auch an der ganzen Geschichte. Also
ja, das ist auch ganz cool, also da gibt es dann, ich weiß zum Beispiel vom Eric Fetko, dass der da viel auch mit gezeichnet hat und Ideen eingebracht hat und so weiter und das ist natürlich, das macht aber auch das ganze Nines aus und das war es auch schon immer, dass man wirklich von Fahrer für Fahrer was macht und auch wirklich auf die Fahrer hört. Und das war auch damals schon bei Nine Nights so das Thema, warum es die Fahrer mega fanden, weil das einfach mal ein Event für sie war und nicht eine Show für die anderen, so ungefähr, die sie veranstalten, sondern das war halt einfach von Fahrer für Fahrer und wir machen es, warum? Weil wir den Sport transportieren wollen. Das war damals noch mehr diese Botschaft zu sagen, wir machen da was Krasses, aber es gibt eigentlich noch keine Plattform, wo wir es mal so schön zeigen können, wie es eigentlich ist und das auch in die Welt raustragen können. Und das war damals auch noch, das ging ja 2011 los, 2012. Und das war damals schon mega geil, wenn man halt gesagt hat, okay, wir machen das erste Mountainbike-Event, wo wir wirklich Content produzieren, den es so noch nie gab. Das war damals natürlich viel leichter wie heute, irgendwie 12 Jahre später, wo der Content, ich meine, Content ist heutzutage wie Bazillen, kann man ja schon fast sagen, weil Content gibt es überall und jeder kann Content machen. Also es ist, aber es ist eben umso schwerer, wieder was zu machen, was einfach herausragend ist und brutalst anders ist. Genau, das war damals schon nochmal einfacher, aber es ist möglich, wie man ja sieht.
Ja, ich meine so, also du hast jetzt gerade schon angesprochen, wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen in die Richtung, das Setup, was da gebaut ist, also für dich als Fahrer ist es ein Wahnsinn, für mich aber als Content-Mensch ist es natürlich auch, wie ich schon vorhin gesagt habe, wirklich einfach wie so ein, ja, ich bin dann im Himmel, ne, also ja, ich denke mir so, Wahnsinn auch, was die da an FPV-Shots alles rausgehauen haben und an jedem Ding steht irgendwie noch ein Fotograf und aus jeder Perspektive und so, das ist wie so, als ob man sich's halt so selber baut und so wie es halt in der perfekten Welt wäre. Und ich würde mir das bei so vielen Sportarten wünschen. Ich weiß, dass in dem Bereich eben halt natürlich davon auch lebt, aber wenn ich mir jetzt überlege, dass man das, keine Ahnung, im Radsport, sonst wo, wenn du dir so einen Kurs bauen könntest, einfach, damit du solche Shots, solche perfekten Dinger erzeugen kannst, das ist einfach, ist einfach einzigartig und sehr, sehr besonders und deswegen weiß ich das auch zu feiern, weil ich mir so denke, so da kann jeder seinen Job machen, so, und jeder kann so seine Passion leben und das ist echt geil und beide Parteien haben was davon und Partner natürlich auch, also so ist ja nun auch nicht.
Das stimmt, ja, das ist richtig.
Du hast jetzt gerade schon die Fahrer angesprochen, also war natürlich auch ein wahnsinniges Fahrerfeld, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, insgesamt eingeladen waren 40. Vor Ort waren jetzt nicht alle, auch wetterbedingt teilweise und auch am Public Day natürlich nur noch eine Handvoll an Fahrern da. Klar, weil die Flüge waren gebucht, das war für Samstag ausgelegt und damit natürlich nicht mehr alle am Public Day da. Aber es macht gar nichts, weil im Laufe der Woche natürlich trotzdem, sag mal so, anderthalb, zwei Tage dabei waren, wo sie wirklich guten Content machen konnten und wo sie auch dann auch mussten. Also es war so dann aber now or never. Und da sind echt, also geile Namen dabei gewesen, sowohl im Frauen- als auch im Männerfeld. Sag mal so, bei ich bin so ein kleines Fangirl von Tanya Seagrave und auch von Chaos Seagrave. Und die waren auch da, mit denen hab ich nicht fahren sehen. Aber allein so, das ist einfach ein Händchen, haben sie halt auch dafür, dann die richtigen Leute dahin zu bringen. Muss man, glaube ich, so sagen, denke ich mal. Oder wie siehst du das?
Ja, du am Endeffekt machst ein Weltklasse-Event und brauchst auch Weltklasse-Fahrer. Das war schon immer der Anspruch. Und die Fahrer generieren dann ja natürlich auch Reichweite und das pusht sich dann alles gegenseitig. Und im Endeffekt kann man sich nur mal die Starterliste bei der Crankworx World Series anschauen, die ich aber auf Red Bull TV immer als Experte kommentiere und das siehst du eins zu eins, diese Namen hier auch bei den Nines fahren. Und das ist einfach das Beste, was es gibt. Und das ist aber, glaube ich, auch der Anspruch, weil es gibt ja auch den besten Kurs, den es gibt und das Beste, also da ist schon alles die Creme de la Creme, egal um welchen Faktor es da, glaube ich, geht im Mountainbiken, die man dann dort halt trifft, wenn man da hinfährt. Also das ist schon abartig und ich finde es, ja, also egal ob Fahrer oder Kurs oder auch die Orga, es ist halt alles immer ganz mega in der Woche und so soll es auch sein.
Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen gucken, was ich auch cool finde übrigens an dem Konzept ist so, also jetzt kommen wir auch aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus, aber wir können es gleich noch ein bisschen einordnen. Was ich auch cool finde an dem Konzept ist so diese ganze Geschichte, dass du dir ja auch die Wildcards dafür irgendwo auch organisieren musst und kannst. Das heißt, sie sorgen natürlich auch immer für Nachschub. Nicht jetzt so, okay, wir gucken die ersten 10, die es halt so gibt und die krassesten Tricks machen und die laden wir halt ein. So ist es ja auch nicht, sondern es ist schon auch eine Bewegung drin. Es gibt Chancen für neue Fahrer und Fahrerinnen auch. Frauenfeld wird immer stärker, hat auch was damit zu tun, dass natürlich mehr Frauen in den Sport reinfinden. Ich denke, da ist Potenzial nach oben. Aber wenn man natürlich, Patricia Druven war vor Ort, letztes Jahr auch Greenhill mit dabei und wurde auch bei dieser Gala Night zur MVP, also zur wichtigsten Fahrerin der Woche sozusagen gewählt. Und da denke ich, da kommt einiges. Lustiger Typ auch der Tim Bringer. Tim Bringer, Entschuldigung, oder Bringer, keine Ahnung. Aber ist ein lustiger Typ, wahnsinnig kreative Tricks. Also nicht, dass ich sitze nicht in der Jury, aber wenn ich das schon als wahnsinnig kreativ wahrnehme, dann muss man das tatsächlich auch, glaube ich, mal so stehen lassen. Und ja, wer auch wirklich crazy unterwegs war, den ich auch dann am Sonntag live sehen konnte, war dann Peter Kaiser. Also Wahnsinn. Einfach, der zieht das ist wie so ein Spielzeug für den Fahrrad und das macht einfach Spaß beim Zuschauen,
muss man sagen. Ja, der Hammer.
Ja. Dorian Macher noch als Wildcard-Inhaber und auch als New Nine gewählt. Das heißt, der ist automatisch für nächstes Jahr dann schätzungsweise auch dabei gesetzt oder wie läuft das?
Ich denke schon. Das sollte so sein, ja. Also es kommt natürlich auch immer drauf an, wie die Jungs drauf sind und wie Jungs und Mädels das Level ist und so weiter. Aber normalerweise, wenn du einmal dabei warst und gut gefahren bist, dann bist du auch wieder dabei. Und ich meine, als Veranstalter von den Nines ist es dir natürlich wichtig, dass du Fahrer hast, die dann auch performen, weil es muss ja keiner. Und am Endeffekt macht es dann halt wenig Sinn, wenn jetzt der Allerkrasseste der Welt kommt und der hockt sich dann da eine Woche ins Hotel und lässt sich das Essen schmecken und hat keinen Bock zum Radlfahren, nur weil es ein bisschen frischer ist. Das ist natürlich schlecht, aber du brauchst von allem was und am Ende halten dir vielleicht gerade solche Newcomer, die halt noch bis in die letzte Haarspitze auch motiviert sind, die Stange, wenn es mal nicht alles perfekt ist und performen. Und das ist genauso viel wert am Schluss, weil nur so funktioniert das Ganze.
Ja, ja klar, A-Team auch gut vertreten, da muss man natürlich sagen. Ich meine, ja. Alpina wirklich als Sponsor mit dabei. Genau, auch gut vertreten an den Obstacles, also sehr perfekt platziert, muss man sagen. Und wer dabei war, der Lukas Knopf, den hatten wir ja hier auch schon im Podcast, und der Tobi Miley, das ist so, würde ich sagen, so der Lukas als wirklich sehr erfahrener Fahrer und absolut Pro, also keine Frage an dem, was er auch an Content-Output generiert hat, keine Frage. Und Tobi dazu so als Neuer, schon sehr, sehr cool, und ich finde es auch das wieder so, ne, so diese Integration, das ist alles so aus einem Guss ist, das ist schon nicht schlecht. Und wenn man sowas selber beruflich macht, dann ziehe ich da halt den Hut vor. Aber du hast gerade die Veranstalterperspektive mit benannt, und wir haben mal so ein bisschen gedacht, nicht nur wir haben da irgendwie so was mitgenommen von dem Wochenende oder aus der Ferne oder von live vor Ort. Natürlich wollten wir auch mal wissen, wie die anderen das denn so fanden, die daran beteiligt waren, und haben unter anderem mal den Nico Zatzek gebeten, ein kleines Statement zu geben.
Servus, liebes Alpina-Podcast-Team. Hier ist der Nico Zatzek. Entschuldigt den Lärm im Hintergrund. Ich bin am Flughafen, gerade auf dem Weg nach Hause, von einem wunderschönen Event, Swatch Nines in Sölden. Jo, für alle, die mich nicht kennen, ich bin einer der Gründer des Swatch Nines Mountainbike-Event, gemeinsam mit keinem Geringeren als Andy Wittmann. Juhu! Shoutout, Andy. Schöne Zeiten haben wir beiden erlebt, miteinander. Und jetzt freue ich mich, dass du hier drüber berichtest. Ja, 13 Jahre ist es jetzt schon her, dass wir das Ganze gegründet haben, und ich glaube, zum ersten Mal hat unser Mountainbike-Event stattgefunden, zum ersten Mal in Sölden, Österreich, Tirol, in der Bike Republic. Seit 7 Jahren sind wir mal wieder in den Bergen unterwegs, davor waren wir ja in einem Steinbruch und im Greenhill Bike Park, jedes Mal in Norddeutschland oder in der Mitte Deutschlands. Und das war ein ganz besonderes Jahr. Ich glaube, das erste krasse Thema war der Kursbau, einen Kurs in den Bergen zu bauen. Andi, du kannst es dir vorstellen, ist mittlerweile unfassbar mit Auflagen versehen, und es hat aber irgendwie auch Spaß gemacht, wahnsinnig viele Ausgleichsflächen zu schaffen, Teiche zu bauen, Mauern zu bauen, den Kurs so zu bauen, dass die Tiere in den Abschwimmen leben können und so weiter, weil das Ganze ist wirklich als 10-Jahres-Plan geplant, hier in Sölden. Also die Bike Republic hat diese wunderschöne Fläche für 10 Jahre gepachtet, um darauf immer wieder Veranstaltungen zu machen. Wir werden natürlich immer wieder kommen und somit ein nachhaltiges Angebot zu schaffen für die nächste Generation an Mountainbikern, Slopestyle und Freeride. Sie haben ja schon die Area 47, die der Andi gebaut hat, meines Wissens. Und jetzt gibt es da noch ein Highlight, das in Zukunft stehen wird. 13.000 Quadratmeter Fläche, 21 Shaper haben 10 Wochen lang mit 11 Maschinen da oben gearbeitet, dass jetzt hier so 2 fantastische Kurse stehen. Eine Weltklasse Slopestyle-Line, sehr verspielt. Und eine Freeride-Line, die zwar noch nicht ganz perfekt war dieses Jahr, aber eine perfekte Basis. Und jetzt weiß ich schon, dass wir sie nächstes Jahr perfekt hinkriegen. Ja, absoluter Hammer, was da jetzt steht. Wir sind stolz drauf. Die Woche war geil. Leider hat uns das Wetter ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir haben natürlich den Wetterbericht kommen sehen und haben deswegen früh angefangen. GoPro Course Preview und so weiter. Alles früh schon 2 Tage vorher produziert und hatten dann 1,5 Top-Tage, bevor eine krasse Wetterfront reinkam und uns erstmal in den Schnee versetzt hat. Wir sind es gewohnt, Andi, das ist unser Wildkugel auch schon passiert damals, du erinnerst dich. Im allerersten Jahr hat es auch schon geschneit, damals im August, diesmal im September. Aber wir haben dann trotzdem am letzten Tag, dem Sonntag, noch einen tollen Publikumstag hinbekommen. Und ja, sind insgesamt happy, weil die Bilder, die rausgekommen sind, sind um die Welt gegangen. Und jetzt können wir nächstes Jahr natürlich einen drauflegen. Shoutout natürlich auch an Lukas Knopf und Tobi Miley, die beiden Alpina-Fahrer. Der Lukas, wie immer, souverän abgeliefert, der YouTube-Star mit Robert, mit seinem Filmer. Die beiden waren nur am Arbeiten, egal welches Fahrrad, alles ist genutzt worden. Und der Tobi ist so krass gefahren. Ich war fast ein bisschen sauer, dass er am Ende nicht den MVP, also den wichtigsten Trophäe der Woche gewonnen hat, weil es so saugut war. Double Backflip am Downhiller, Double Backflip No Hand am Slopebike. Ganze Woche als Erster am Berg gewesen, als Letzter wieder runtergegangen. Also riesen Shoutout an die beiden Alpina-Jungs. Und last but not least freue ich mich selber, im November zu euch in den Podcast zu kommen. Und dann gibt es News, denn wir haben ein neues Format, wir haben neue Ideen für nächstes Jahr. Greenhill Bikepark und Zölden. Ich sag mal so, nächstes Jahr haben wir zwei Locations. Aber mehr will ich noch nicht verraten. Ciao, ciao. Viel Spaß noch. Shoutout.
Hey Nico. Immer noch im Hype. Ja, Andi, jetzt hat das ja gerade schon gesagt hier. Du hast da den Grundstein mitgelegt. Was war das damals für ein Spirit in der Szene und was ist da heute auch noch geblieben und wie ging das eigentlich alles los?
Ja, das war schon eine mega Zeit meines Lebens eigentlich, die ich da mit Nico hatte und den Nine Knights.
Wieso also hieß das eigentlich Nine Knights? Also waren es dann neun Ritter?
Ritter.
Ja, genau. Ich weiß auch wirklich. Aber es ist
neun Ritter. Also grundsätzlich war das so und es waren eigentlich auch mal nur neun Fahrer, weil wir grundsätzlich mal, ging es mal los, dass man die neun besten Fahrer der Welt einlädt, dass das halt sehr exklusiv ist und genau. Und über die Zeit, und der Nico ist ja auch einer, der dann nicht Nein sagen kann und immer noch mehr und hier und den, ja, und hier können wir auch nicht und hier. Und plötzlich waren es dann mal 20 und jetzt habe ich ja gehört, jetzt sind es mittlerweile 40.
Eingeladen, aber tatsächlich vor Ort, wie gesagt.
Ich ja, ja, weniger. Aber das war früher alles, das war natürlich kleiner und ist dann auch jetzt mit Sicherheit über 10 Jahre unglaublich gewachsen. Es ist ja schon damals in den ersten 5 Jahren, als ich da dabei war, wahnsinnig gewachsen. Oder 4 Jahre waren es, glaube ich, es war, muss ich mal nochmal überlegen. Aber weil die Grundsteine, die waren natürlich, das war komplett anders. Also das kann man sich so vorstellen, wir waren damals in Neukirchen am Großvenediger im Pinzgau und haben da auch mit langen Überzeugungsarbeiten dann meiner Meinung nach immer noch die geilste Location, die es je in diesem Event gab, bekommen, eben da oben am Wildkogel. Auf 2000
die Bilder kennen sogar ich noch tatsächlich.
Ja, also das war wirklich der Hammer. Das war auf so einem Bergrücken auf 2000 Höhenmeter vor einem Beschneiungssee, den man dann als, den hat man dann gut hernehmen können für so Fotos mit Spiegelung und Silhouettenspiegelung und so. Also völlig crazy. Im Hintergrund entweder der Rettenstein, wer es kennt, wunderschön, oder auf der anderen Seite der Hauptalpenkamm im Großvenediger. Also es war stimmungstechnisch mit Abendlicht und Morgenlicht, das war perfekt. Also diese Location war meiner Meinung nach immer noch die schönste und auch, wenn es jetzt hart klingt, schöner wie das, was in Sölden ist. aber es ist so, man muss sich's mal anschauen, das war schon, vielleicht auch, weil es so speziell war, weil es eben noch nie gab und weil man jetzt so verwöhnt ist, aber es war damals schon unglaublich und wir hatten damals ja noch mehr wie jetzt dieses Ritterburg-Thema, haben dann da eben auch eine Ritterburg als Starttower gebaut und alle Sprünge haben ausgeschaut wie Ritterburgen und das war schon wirklich cool und es ist entstanden im Endeffekt, da gab es nicht diesen riesen Kursdesign 9 Monate davor, das war dann, wir sind da runtergefahren, haben eine Bude bekommen, wo alle Course-Bilder quasi gelebt haben einen Monat und haben uns dann da halt erstmal zusammengeguckt und überlegt, was wir bauen. Also klar gab es schon Vorstellungen, vor allem war ich damals der verantwortlich war für den Kursbau und habe mich dann mit meinem Basti damals, das war quasi so der Kursbauchefe, also meine rechte Hand, hinguckt und haben am Computer halt die Dinger dann gezeichnet und bemaßt und die dann zum Zimmerer geben zum Bauen und dann wird es halt auf den Berg raufgefahren und wir haben es aufgebaut. Also es war crazy, weil es halt natürlich einfacher war, aber das war auch das, wovon es gelebt hat. Und vor allem hatten wir damals aus dem Pinzgau 10 bis 15 freiwillige Helfer, die uns da einen Monat lang geholfen haben. Und da ist dann so eine unglaubliche Eigendynamik um das Ganze entstanden. Und alle waren gehypt, wieder auf den Berg zu fahren und weiterzubauen und egal welches Wind und Wetter war. Und es war schon echt ein krasser Lebensabschnitt, weil das halt so eine hohe Gewichtung hatte. Da gab es nichts anderes in meinem Leben als nur dieses Event. Und umso cooler war es dann natürlich, als die Fahrer kamen. Und die kamen auch. Wir wussten ja auch nicht, kommen die jetzt oder kommen die jetzt nicht? Interessiert die das jetzt, was wir da machen? Oder sagen die, ja, was will denn der? Oder was wollen die Jungs? Ich meine, wir fahren doch jetzt nicht nach Österreich, um da ein paar Fotos zu machen. Und sie kamen aber und es war dann schon der Oberhammer natürlich, wie dann das ankam und funktioniert hat. Also es war sehr verrückt und wir haben das dann in Neukirchen 2 Jahre gemacht. Und danach sind wir ja dann nach Livigno gegangen. Und Livigno war auch völlig verrückt. Also war natürlich alles größer. Das ganze Gebiet, der ganze Tourismus dort ist nicht vergleichbar mit Neukirchen am Großvenediger, was ja eher Pinzgau sehr familiär und klein ist. Und das dort war dann schon eine andere Maschinerie, die dahinter war. Aber auch das war wieder mega am Berg. Und mir hat das immer wahnsinnig gut gefallen, am Berg zu sein. Ich bin ja ein Bergmensch. Und es war dann in Livigno alles nochmal größer und nochmal krasser. Und es wird halt immer größer und verrückter. Aber es war definitiv auch für mich als Mountainbike-Profi ein großer Bestandteil meiner Karriere, definitiv, weil das ja auch eine tolle Plattform und Präsenz war und man tolle Leute kennengelernt, coole Kontakte gehabt. Das hat auch immer mit dem Nico, mit dem Stefan Spaß gemacht. War schon verrückt und war auch immer intensive und harte Zeit, definitiv, weil, wie es der Nico gesagt hat, dann am Berg oben weißt halt nicht, was passiert. Du kannst 25 Grad und Sonne haben und dir einen wahnsinnigen Sonnenbrand holen oder am nächsten Tag Schnee haben und es geht gar nichts mehr. Und das ist schon eine Riesen-Challenge. Es ist schon nicht einfach, da oben so einen Kurs zu bauen und du hast auch nicht immer den Strom da, wo du den brauchst oder keine Ahnung. Das kann man sich schwierig vorstellen. Die Infrastruktur ist halt nicht die einfachste.
Das Ziel ist, so wie sie es jetzt auch zum Beispiel in Presseaussendungen oder sowas auch schreiben, so dass wirklich hier die Mission dahinter ist ja, to foster creativity, expression and progression. Also die Förderung von Kreativität, Ausdruck, Fortschritt irgendwo auch innerhalb des Sports. Warum ist das so wichtig, gerade in diesem Mountainbike-Kosmos? Warum geht das vielleicht auch nur beim Mountainbiken?
Am Ende ist, glaube ich, das geht, glaube ich, in jeder Freestyle-Sportart, in jeder. Also es gibt es ja auch im Skifahren, ich glaube Surfen gibt es auch, ich bin mir nicht ganz sicher.
Kommt jetzt neu dazu, ja genau.
So. Überall, wo Skateboard war ja auch schon mit dabei, also eigentlich jede Sportart, die eben auch von der Bildsprache lebt und wo auch der Erfolg von dem Trick und vom Style abhängt, kannst du halt über Content gut kommunizieren. Ist jetzt natürlich bei einer Sportart wie Rennradfahren, wo es um die Zeitmessung geht, wieder was anders. Aber bei uns hängt es ja davon ab und ich glaube schon, dass es gab auch immer die verschiedenen Arten von Athleten. Es gab immer den Contestfahrer und es gab aber auch den Fotofahrer, der halt einfach durch seinen Style und durch sein Aussehen auf dem Bike dementsprechend funktioniert hat, um eben auf der Bildsprache zu funktionieren, weil über Bildsprache gibst du ja den Sport weiter und machst ihn größer und pusht ihn. Und ich glaube schon noch, also das war auch damals unsere Hauptintention. Wir haben gesagt, hey, die Bilder müssen raus. Wir sind noch recht klein, wir sind da eine Randsportart, sind wir ja heute immer noch meiner Meinung nach. Gerade dieses Freestylige ist Randsport. Und das muss halt raus um die ganze Welt. Und es geht natürlich leichter mit attraktiven Bildern, die man so noch nie gesehen hat. Und ist, glaube ich, auch immer noch mit Sicherheit die Hauptintention dahinter, dass man es einfach weiter pusht und größer macht und auch in Medien kommt, in die man sonst gar nicht reinkommt. Weil ein normaler Sprung auf einer normalen Schanze ist jetzt für die Mainstream-Medien weniger interessant, wie wenn es, genau wie der Nikos gerade beschrieben hat, auf einen, wie viel Quadratmeter, 13.000 Quadratmeter Kurs, so und so viele Bagger, so und so viele Leute haben so und so lang gebaut, zack, da ist auch gleich mal Mainstream dabei und schon kriegst du Mountainbiken ins Mainstream rein und also auch dieses Slopestyle, was ja sonst nicht so einfach ist und das ist, glaube ich, ganz viel wert.
Mhm. Du hast gerade schon Professionalität angesprochen und da einer, der, so denke ich, da in seinem Bereich auf jeden Fall mit bewiesen hat, seine Professionalität innerhalb dieser vergangenen Woche, ist auf jeden Fall unser lieber Lukas Knopf aus dem A-Team. Und den haben wir auch mal gefragt, wie er das Ganze so wahrgenommen hat.
Also die Nines waren für mich wie jedes Jahr ziemlich besonders, gerade jetzt mit der neuen Location in Sölden. Man trifft sich immer mit den weltbesten Fahrradfahrern und kann zusammen Sessions fahren auf dann noch einem neuen Kurs, der brandneu gebaut wurde, ist das natürlich was Besonderes und man kann sich pushen, weil man auch ständig bei den anderen Jungs sieht, dass die Gas geben und das pusht mich persönlich zumindest immer ziemlich. Deswegen waren die Nines echt für mich als Athlet schon eine geile Nummer. Was kann ich mitnehmen von dem Wochenende, vor allem an Motivation fürs nächste Jahr? Das Problem war leider dieses Jahr, dass man nur 2 Tage wirklich fahren konnte. Ich hatte noch einen dritten Tag, aber auch nicht wirklich. Ich bin angekommen um 17 Uhr, konnte noch 3 Abfahrten fahren am Montag, der eigentlich noch kein offizieller Starttag war. Ich bin aber schon angereist, bin dann fix hoch und konnte noch 3 Abfahrten machen. Das war ganz cool. Es war aber noch so nass und dann kam schon wieder Regen, dass man zwar die Strecke schon kurz kennenlernen konnte, aber eben ja noch nicht zu viel machen konnte. Und dann habe ich schon 2 Tage sehr, sehr gut genutzt. Habe an dem einen Tag komplett auf dem Big Bike verbracht, YouTube-Video gefilmt, am zweiten Tag komplett auf dem Dirtjump-Bike ein weiteres Video gefilmt, Content für andere Sponsoren gemacht, unter anderem für Alpina, und viele Tricks abhaken können. Und leider ging es dann aber los, dass der Regen kam und teilweise sogar Schneeregen. Deswegen Motivation für nächstes Jahr. Ich würde jetzt nichts grundsätzlich anders machen, sondern bin einfach motiviert, den Kurs noch mehr shredden zu können, weil das dieses Jahr leider ein bisschen zu kurz gekommen ist aufgrund der Wetterlage. Sonst hätten wir noch 3 Tage mehr gehabt. Das wäre natürlich cool gewesen. Und ich habe es schon ein bisschen angeschnitten am Anfang, aber für mich sind die Nines so cool, für mich persönlich, weil eben die weltbesten Fahrer zusammenkommen und man sich gegenseitig pushen kann zu Höchstform oder man kreative Ideen kriegt von anderen Fahrern, die dort irgendein Hindernis so springen und dort das machen, und dann verbindet man das mit seinem Fahrstil oder fährt zusammen einfach mit ein paar Jungs ein paar Trains, also sprich zusammen den Kurs runter, und das ist schon geil, wenn es überall dreht, fliegt und flippt. Das sind einfach immer gute Zeiten, wenn man mit Gleichgesinnten irgendwie Fahrrad fahren kann, und ja, also für mich persönlich eins der besten Events des Jahres. Hat Bock gemacht und hoffentlich nächstes Jahr mit weniger Regen, weniger Schnee und dafür noch mehr Fahrradfahren. Auch wenn wir aus den Schlechtwettertagen auch das Beste gemacht haben mit Mountain Kart Abfahrt und schlammigen Bikepark Laps. Aber der eigentliche Kurs ging dann leider nicht zu fahren.
Der Lukas hat es gerade, glaube ich, ganz gut rübergebracht. Das ist so, für einen Fahrer ist das einfach, ja, es ist eine besondere Zeit, und man pusht sich auch gegenseitig. Das ist eigentlich geblieben. Das war damals doch sicherlich auch so. Wenn ihr Jungs, damals wart ihr, haben wir vorhin kurz drüber gequatscht, wart ihr hauptsächlich eben Jungs.
Nur Jungs.
Nur Jungs, ja. Also ich will mir gar nicht ausmalen, was noch alles drumherum passiert ist. Aber das fördert natürlich auch, sich einfach mal Dinge zu trauen. Das ist geblieben, oder? Diese Dynamik.
Ja, total. Also das gegenseitige Pushen, das entsteht ja auch sonst bei jeder Session, die man fährt im Training. Und das ist ja nichts anderes. Normalerweise hast du einen Contest, wo du die Jungs triffst und hast vorgegebene Trainingszeiten, dann hast du deine Runs und dann ist vorbei. Und jeder ist voll im Stress. Und normalerweise, das war jetzt eben dieses Jahr leider ein bisschen gehemmt durchs Wetter, normalerweise so, du hast eine Woche Zeit auf diesem Kurs, das Maximale rauszuholen, und teilst es mit deinen Freunden und den besten Fahrern der Welt, was natürlich eine Kombo ist, die dich unglaublich pusht und du da einfach auch oft über deine Grenzen rausgehst dadurch, und dadurch eben auch Dinge passieren, die vielleicht sonst nicht passieren, trickmäßig und vom Tricklevel her. Und das ist das Besondere. Und das ist natürlich schade, dass es dieses Jahr aufgrund mangels Fahrzeit nicht so dazu kam. Ich denke, sie hatten schon eine gute Session. Es sind ja auch geile Sachen passiert. Das Positive wiederum ist, dass wir uns, glaube ich, auf 2025 freuen können und das einfach jetzt so von allen drinnen ist, dass sie sagen, hey, nächstes Jahr dann brennen wir die Hütte mal richtig ab.
Das ist auf jeden Fall, das ist schon, also die Motivation ist noch höher. Jetzt hat man halt richtig Bock.
Genau,
wahrscheinlich.
Genau.
Genau, aber wenn du jetzt sagst, okay, dass dieses gegenseitige Pushen ist so das, was erhalten geblieben ist, was ja auf jeden Fall anders ist, ist einfach dieses Setup an Media-Möglichkeiten. Du hast nämlich, ich meine auch, dass bei Nine Nines auch dieses Thema entstanden ist, wo ihr mit dem Heli, weil es gab damals noch nicht so richtige Drohnen, da musstet ihr halt solche Shots mit dem Heli machen. Einfach so unvorstellbar heute.
Ah, das war aber so geil.
Ja, das sieht auch mega geil aus, dieses Bild, ne? Ich kenne das auch.
Ja, das war das Highlight immer, die Heli-Session. Da, wenn alleine der Red Bull-Hubschrauber kam, waren alle da gestanden und alle haben Gänsehaut gehabt, war krass, und jetzt geht's halt richtig ab. Und wenn der Hubschrauber fliegt und du dann eingezählt wirst und dein Run fährst, das ist schon sehr speziell. Also das ist schon, da ist der Pressure auf jeden Fall mal abartig dann da.
Ja, aber, voll. Aber es ist halt einfach anders.
Wie du jetzt sagst, das gibt's heute nicht mehr. Heute hast du deine Drohnen und die können alles. Also
es ist auch lustig, dann sitzen da halt so zwei Typen und du denkst so, wieso sitzen die da jetzt so mit so, also wenn du die von hinten siehst und nicht ahnst, weil die sitzen da entspannt im Liegestuhl und die fliegen aber gerade halt diese Drohnen darum, und du, also Da kommen natürlich super geile Bilder bei raus. Es kommen aber sehr nahe Bilder auch in der Regel raus. Also du bist halt wahnsinnig nah dran an dem, wie der Trick wirklich vonstatten geht. Das ist natürlich ja. für einen Beobachter, auch für jemanden, der die selber natürlich überhaupt nichts mit diesen Tricks zu tun hat. Das ist natürlich super spannend und das ist spektakulär. Keine Frage. Was so ein bisschen flöten geht, ist diese Weitläufigkeit. Also ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, als ich da drin stand, nicht verstanden, wie groß dieses Areal ist, weil das, was ich bis dato an Content gesehen hatte, war immer sehr nah dran, sehr wirklich fast beim Sitz, quasi mit dem Fahrer ja eh durch Insta 360 und wie es alles heißt, sitzt du eh mit drauf und GoPro hier und da und so, hast du eh das Gefühl, fährst mit, POV-mäßig. Aber diese Weitläufigkeit dieses Areals, das habe ich tatsächlich erst gecheckt, als ich da war. Und das war für mich dann umso beeindruckender tatsächlich. Und
total.
Das halt rüberzubringen, ist so super schwierig auch tatsächlich. Aber geht natürlich auch flöten, je näher man immer und noch näher dran. Und am liebsten ins Bike rein und durch den Rahmen durch und so. Das sind ja die modernen Shots. Super geil, keine Frage. Aber sind dann auch eben halt so ein Style. Ich finde, man kann sich auch wagen, wieder mal so ein bisschen Wide Shots zu machen, weil es sieht impressive aus. So. Und ja, das war damals natürlich auch nochmal anders, denke ich mal.
Definitiv. Damals war dann, ich weiß das noch, da war dann so ein Drohnen, der Markus Gräber, der Fotograf, hatte dann immer, die waren so die ersten, die angefangen haben, mit Drohnen zu filmen. Und das war dann total krass, wie der mit seinem 6-propellerigen Ding da ankam und dann ist der losgeflogen, dann ist wieder was schiefgegangen. Das war schon eine andere Zeit einfach. Und ja, aber ich finde schon, dass diese Hubschrauber-Geschichte hat natürlich noch den Vorteil, du konntest halt mit einer richtig fetten Kamera filmen. Und das war schon auch ein Vorteil. Und die haben ja bei dem Red Bull-Hubschrauber vorne die Cineflex heißt sie, glaube ich, so eine ganz spezielle Kamera. Die wird heute auch noch eingesetzt für Landschaftsaufnahmen, weil du da unglaublich ranzoomen kannst. Also der ist dann auch mal weg, den hast du gar nicht mehr gehört, der Hubschrauber, der hat uns gefilmt, weil die Kamera so gut war und dadurch auch nochmal Optiken zusammenbringt, die kriegst du jetzt mit so einer FPV-Drohne und dann mit einer DJI gar nicht zusammen. Also es hat schon alles sein Für und Wider, aber natürlich ist es heutzutage noch kosteneffektiver, einfach zu sagen, und auch umweltfreundlicher, zu sagen, wir machen das alles mit den Drohnen, weil die können das sowieso.
Ja, ja, und das ist ja klar, es ist trotzdem auch eine Kunst, die Dinger zu fliegen, auf jeden Fall. Ja, Bilder sind auch mega. Die Quali ist ja auch unschlagbar, einfach die dabei rauskommt, keine Frage.
Ja, und das meiste ist ja eh Web, von dem her.
Ja, ja schon, aber selbst aber kannst du das so ausdrucken.
Richtig gut, ja.
Ja. Das ist so das eine, das andere ist natürlich so, ich denke mir, wenn ich dann überlege, so diesen Heli und also der Aufwand, der da betrieben wird, das wirkt dann immer so, wenn ich jetzt aus dem Triathlon komme, wo ganz andere also wo Content lange nicht in dem Modus ist wie beim Mountainbiken, dann denke ich immer so, wow, was für ein Wahnsinnsvolumen und was für ein Wahnsinns-Stellenwert hat denn Content auch in der Kostenstruktur in diesem Sport. Also da bin ich immer ein bisschen beeindruckt und auch wahrscheinlich, wenn ich aus dem Radsport komme, wenn man jetzt nicht gerade Tour de France denkt, dann kann man da nur neidisch so ein bisschen rüber schielen. Das ist ja ein wahnsinniger Aufwand. Einfach, was du da raushaust an Produktionskosten, sage ich mal, oder?
Ja, total. Das stimmt, definitiv. Das ist aber jetzt, boah, ist schon eine schwere Frage eigentlich oder ein schweres Thema, weil am Ende kann man sich auch fragen, ob das überhaupt gut ist.
Man kann sich das fragen, aber das haben wir vorher eingeordnet, dass es für die Weiterentwicklung des Sports eben ist es so wichtig.
Ne? Ja, ich denke halt, dass es die heutige Zeit ist und das Handy und Insta und Social Media ist halt das Medium, wo alle schauen und am Ende wollen sie alle ihre Werbung abkriegen und genau da landen, dass halt die Kids das sehen und weitertragen und sagen, ich will nach Sölden, ich will von dem Alpina-Fahrer genau die Brille, weil der hat die und ich will genau das und das ist geil und boah, wir müssen nach Sölden, weil ich will mir diesen Kurs anschauen und wie weit das getrieben wird und was gut und schlecht oder noch gesund ist, weiß ich auch nicht, aber ich denke, man muss das immer sich selber überlegen und ob das, ich finde jetzt die Geschichte in Sölden mit interessant. Ich meine, Sölden ist sowieso der Wahnsinn, was die mit ihrem Berg machen und mit den ganzen Radlfahrthemen, die gehen es halt komplett an. Die haben auch richtig Budget für das Ganze und dann gehört da vielleicht sowas auch mit rein. Die haben, wie der Nico gesagt hat, wir haben dort diese mit Trailymans die Area 47 Mountainbike Halle geplant und auch gebaut. Das ist ja schon mal ein Riesending da drinnen. Das gibt so nirgends so geil. Und jetzt haben sie es halt auch für den Sommer noch draußen. und haben ihren Bikepark und so weiter. Also die setzen halt alles auf das Thema. Und das ist, finde ich, schon interessant.
Jetzt haben wir gerade eben schon den Lukas gehört. Du hast aber auch noch, du kennst die ganzen Jungs out there, ja natürlich. Und den Nicolai Rogatkin hast du auch nochmal gebeten, mal, der ist nicht im A-Team, aber den hast du auch nochmal gebeten, so 2, 3 Worte zu dem Event aus seiner Sicht zu sagen.
So, as you probably saw this year with Nines, we had a bit of an issue with the weather. It was just very cold, very snowy. After only a few days and even before we arrived, there was some rain, so it was a big mission to even get the course rideable. But luckily we had a very positive crew of riders who are willing to do whatever it takes to get the course rideable. And then as the course became rideable, we really pushed the level really fast, you know, like we got straight on the free ride line and the slope style line together. Everyone was doing big tricks, like really pushing the level of the riding fast, like flipping the big 60-foot jump, the biggest jump out there. Multiple people were doing it straight away, front flipping too, which is just ridiculous and something that you would usually take a few days to do. Same with the slope style tricks and lines. So all the stuff that you would have seen on social media, everyone was kind of pushing the level faster than they should have just to try to get the videos and photos desired and just make the event happen, because we respect so much how much went into the course building and planning and all that. The site is immaculate, and there's going to be a lot of really good stuff there for years to come. So we made the most of it for this year. It was definitely a bit of a struggle, a bit of a mission. We still had an amazing time with an amazing crew of riders, and looking forward to what else we can do on that course in the coming years, because that zone is really incredible.
Also auch voll das aus reiner Fahrersicht. Nochmal betont, wie krass die Tricks auch einfach waren, was da auch sportlich letztlich bei rauskommt bei so einer Aktion, ne? Wenn man so das alles in einem perfekten Setup baut, dann kommt da auch sportlich was Beachtliches raus. So.
Total. Und er hat auch noch was Spannendes gesagt, was eben auch das Schwierige, glaube ich, dieses Jahr war für alle, dass, also er hat jetzt ja gesagt, die Fahrer sind dann so schnell ans Limit gegangen, was eigentlich gar nicht gut ist, also was eigentlich nicht unbedingt gesund ist, weil normalerweise lässt man sich da ein bisschen mehr Zeit, trainiert länger, und wenn man sich wirklich 150% safe ist überall, dann haut man seine fetten Tricks raus. Und das ging halt dieses Mal nicht, und jetzt mussten die halt auf dem doch großen Sprüngen und großen Kurs vielleicht schon ans Limit gehen, wo sie sich nur so 90% sicher waren. Und das ist auch wieder schwierig, und da braucht es total viel Erfahrung und die richtigen Jungs und Fahrer dann vor Ort und Mädels, die das dann auch wirklich können. Und wie er auch gesagt hat, ein Teil der Fahrer war dann motiviert, auch den Kurs unbedingt zu fahren, auch wenn es schlecht war, und haben sich mit eingesetzt und geholfen. Genau, und das ist halt wieder der Teil der Fahrer, den du auch brauchst, was ich vorhin gesagt habe. Das sind dann vielleicht gerade die zum ersten Mal dabei sind und die halt jetzt sagen, hey, jetzt habe ich die Chance, jetzt reiße ich mir einen Arsch auf, dass ich Hauptsache fahren kann, und ich will jetzt die Bilder und will jetzt das mitnehmen für meine Karriere als Profisportler in dem Bereich. Und das ist das Coole dann. Also es gibt immer für jeden Bereich die Fahrer und Fahrerinnen, die du einfach brauchst. Und das ist schon cool.
Ja, da ist auch einer tatsächlich sehr positiv aufgefallen, das ist nämlich der Tobi Meili. Also Nico hat das, glaube ich, am Anfang auch in dem O-Ton gesagt, dass der das krass fand, so, der Tobi war da immer am Start, der ist auch den Public Day am Sonntag noch da geblieben, obwohl das auch seine Pläne andere waren. Der ist mitgefahren, der hat da krasse Dinge abgezogen, auch nochmal irgendwie, also, wo man auch einfach sieht, hey, der weiß es auch wertzuschätzen, ne? Also, es ist, und der weiß es auch dann zu nutzen, und so dieses Feeling, was am Sonntag da war und was auch hinter den Kulissen da war, war dieses jetzt zählt's. Wir haben ja jetzt eine Woche rumgetan, wir haben alle mega Bock, aber jetzt ist wirklich the day of the days. So. Und das hatte ich so, vielleicht hat das auch für mich dafür gesorgt, dass ich hinterher so hyped war und dass ich so dachte, wie geil ist bitte dieser Spirit, den man da, der automatisch nach einer Woche auch entsteht und entstehen muss. Ja. Aber wie geil ist das bitte, dass mich das ansteckt und ich so denke, boah, krass, du bist hier so am Pulsschlag der Mountainbike-Szene und ich liebe das so. Weißt du, das ist so, obwohl ich ja ganz kurz nur reingejoint bin, war es trotzdem für mich in dem Moment wirklich extrem stark. Und das ist auch beim Tobi rübergekommen. Und der hat das Event auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive so für sich erlebt, weil er war zum ersten Mal dabei und hatte noch ein bisschen einen anderen Blick auch darauf.
Grundsätzlich bin ich mit diesem Event aufgewachsen, es quasi auf Social Media zu verfolgen. Von daher ist es für mich als Athlet unglaublich interessant und cool, dieses Event mitzuerleben und daran teilzunehmen und halt auch mit den ganzen Jungs die Limits zu pushen. Von daher ist es unglaublich cool, eine unglaublich coole Erfahrung und man lernt auf jeden Fall extrem viel aus der Woche mit. Oder halt, man lernt extrem viel in der Woche so mäßig, radfahrtechnisch und auch die ganzen anderen Fahrer besser kennen, weil auf den Contests hat man teilweise nicht so viel Zeit, sich so in Ruhe mit den ganzen anderen Leuten zu unterhalten und sowas. Und bei der Swatch 9 Woche kann man sich einfach unglaublich gut mit den ganzen anderen Fahrern kurz schließen. Was ich aus der Woche mitnehme, ist auf jeden Fall ein Haufen Erfahrung und halt auch ein Haufen Stuff, wie man Medien oder wie man gewisse Sachen gut shootet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und halt einfach extrem viel Spaß und extrem viel Motivation für die kommende Saison, weil man wirklich einfach in der Woche ohne Stress Radfahren kann. Was das Nines Event so unglaublich besonders für mich macht, ist auf jeden Fall die stressfreie Zeit, die man mit den ganzen Boys und Girls hat, um einfach Zeit auf dem Rad zu verbringen und die Limits zu pushen. Sowohl die Zeit auf dem Rad als auch die Zeit drumherum mit den ganzen Leuten ist auf jeden Fall unglaublich cool. Und ja, dass ich einfach aufgewachsen bin, dieses Event zu verfolgen und jetzt einfach selber dabei bin, ist natürlich auch besonders cool und bin ich auch besonders dankbar für, dass ich da diese Chance jetzt habe.
Hört man raus. So, der hat, der weiß das zu schätzen. Und der hatte auch immer ein Smile irgendwie im Gesicht und immer bei allem dabei ja. Und so. Nimmst du halt mit, ne? Das ist halt auf jeden Fall cool. Und ist halt auch so ein bisschen dieser Vorbildcharakter für alles andere, was danach kommt. An dem Sonntag war unten ja noch so ein Whip-Off-Contest, wo eben halt auch natürlich ganz unerfahrene, ganz junge, aber begeisterte Mountainbike-Fahrer irgendwie dabei sind, die dann ihre Tricks zeigen konnten und sich sogar dann dafür auch qualifizieren konnten, sozusagen auch mit hoch mal zu fahren, wirklich an den großen Dingern mitzuspringen. Die sind am Sonntag auch nur einen gewissen Teil vom Kurs natürlich auch gefahren. Und da waren halt auch welche dabei, die halt vorher irgendwie völlig hyped, so, boah, krass, ich fahre hier mit Tobi Meini und jetzt darf ich da hoch und so. Also das ist dann so eine Ehrfurcht auch da. Das ist irgendwie schön.
Ja, ja.
Führt mich allerdings auch zu der Frage, dass diese Kombination mit dem Festival, wie nimmst du das so wahr? Also ist ja eigentlich, du hast ja jetzt über die Anfänge gesprochen, war ein exklusives Ding, 9 Fahrer. Und mittlerweile ist halt daraus ein Teil geworden, wo drumherum auch noch ein Festival ist, wo natürlich ja Laufkundschaft, so Kandidaten wie ich irgendwie vorbeikommen, die natürlich wichtig dafür sind. Aber wie schafft man das dann, diese Exklusivität, die ja eigentlich die DNA von den Swatch Nights eigentlich ist, wie schafft man das zu erhalten?
Ich denke durch die klare Trennung, oder? Weil du hast ja unter der Woche wirklich, da ist keiner da. Unter der Woche wird geshootet und wird genau das gemacht, worum es hauptsächlich geht, wenn es um Fahrer und Content geht. Da wird in Ruhe am Berg Content produziert und Fahrrad gefahren. Und das ist ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, auch noch das Ursprüngliche, was das ganze Event früher halt nur war. Und jetzt kommt halt dazu über die letzten Jahre, dass in dem Rahmen noch ein Festival stattfindet, noch mehr drumherum passiert, noch mehr für jedermann passiert. Was eigentlich, finde ich, aber ganz cool ist, weil gerade für den Veranstalter wie Sölden, Sölden ist ja ein Riesenapparat, ist es ja ganz viel wert, dass sie dann an dem Wochenende auch wirklich Leute einladen können und sagen, hey, bei uns ist was los, kommt's vorbei. Und früher gab es das ja kaum, da gab es höchstens einen Public Day, der war aber eigentlich eher unwichtig. Das ist immer so eine Sache, du musst halt einen machen, dass halt auch die Leute von vor Ort mal zuschauen können und die fragen sich sonst die ganze Woche, ja, was machen die denn da und wir dürfen da nicht zuschauen. Und das jetzt so zu machen, wie gesagt, das ist alles gewachsen, das Event ist gewachsen, es ist alles größer geworden, mehr Fahrer, mehr ja, Möglichkeiten. Und da ist es, glaube ich, für Sölden jetzt auch ganz passend. Das ist halt, ja, das Wetter da oben einfach schwierig, weil du gerade zu dem Zeitpunkt im September, es ist halt für die Höhe und die Berge schon ein Risiko. Du kannst es gut erwischen, aber du kannst zu dem Zeitpunkt auch schon wieder die Wintersaison einläuten. Aber genau.
Ja, voll. Also ich Das glaube ich auch, beim Ötztaler hat es ja auch schon geschneit, oder Timmels ja auch zu und sonstige Geschichten. Und das ist ja immerhin noch zwei Wochen jetzt vorher, anderthalb Wochen vorher gewesen. Aber ja, voll. Ich denke, also ich nehme daraus mit, dass du das auch so siehst, dass es ein smarter Move ist, da ein Festival drumherum zu bauen, wo dann die Partner, die natürlich auch als Marken irgendwie dafür sorgen, dass das ganze Ding stattfinden kann, auch nochmal wirklich im Produktbezug sind, Touchpoints zur Zielgruppe haben, zur Kundschaft, zu den tatsächlichen Kunden und Kunden und Kunden. Also von daher, das können wir, glaube ich, mal so einen Strich drunter setzen, dass es ein sehr, sehr geschickter Schachzug war. Ich glaube, insgesamt vielleicht, ja, es ist an dem Wochenende, du hast das Wetter jetzt angesprochen, das hat natürlich dafür gesorgt, dass alles nicht so gelaufen ist, wie sollte. Deswegen haben wir den Felix Saller nochmal gefragt. Der ist auf Seiten Beyond the Mountain Festival, so heißt das ganze Ding nämlich drumherum, für das ganze Ding zuständig. Und der hat uns auch nochmal eine kleine Einschätzung gegeben, wie er das so wahrgenommen hat.
Servus Andi, servus Lina. Ja, was für eine Woche in Sölden. Beyond 2024 ist vorbei mit einem ordentlichen Knall. Wir waren die einzige Outdoor-Veranstaltung, die in Österreich noch stattgefunden hat. Das war für uns natürlich schon ein großer Schritt, aber wir sind dankbar, dass wir so mutig waren, dass wir das Team dazu hatten. Die Bike Republic Sölden und die Swatch 9 Crew hat das perfekt mit uns gemanagt. Wir haben tolle Bilder oben auf dem Kurs. Wir hatten einen sonnigen Sonntag und einen persönlichen Abschluss. Und ja, wir sind froh, dass wir es durchgezogen haben. Abzusagen war für uns nie so eine wirkliche Option. Durch das, dass der Aufwand natürlich für den Kurs und für das Festival eigentlich wesentlich größer ist als für so herkömmliche Bike-Festivals, wollten wir unbedingt noch zeigen, dass wir es trotzdem umsetzen können und ja, den Leuten den Mehrwert bieten, den wir versucht haben zu generieren. Und ich glaube, das haben wir sehr gut geschafft. Und ja, wir sind alle happy damit und freuen uns aufs nächste Jahr, um dann aus den Vollen schöpfen zu können und fingers crossed ohne Wintereinbruch umzusetzen. Danke euch, eine gute Zeit noch, ciao.
Da hört man's. Also ja, es ist alles über die Bühne gegangen, aber nein, es war keinesfalls ohne ein gewisses, sehr unangenehmes Gefühl in der Magengegend, weil das war wirklich ein knappes Höschen, wie man so schön sagt. Also ich finde, das ist vielleicht nicht richtig rübergekommen vorher, dass wir überhaupt diese Bilder haben und dass wir jetzt eine Woche lang Content vom Feinsten gekriegt haben, dass da auch ein Public Day stattgefunden hat, dass alles irgendwo im Rahmen der Möglichkeiten gelaufen ist, das war keine Selbstverständlichkeit. So, das tut der Szene gut, wir freuen uns alle für den Sport, das ist super, das war auch für die Leute, die natürlich ganz normale Tickets gekauft hatten, essentiell. Aber das war wirklich auch mit viel Zugeständnis auf Seiten der Veranstalter überhaupt möglich. Und ich glaube, das ist also nicht so selbstverständlich.
Nee, auf jeden Fall. Also ich habe, als ich die Wetterprognose gehört habe und dann gesehen habe, dass sich das genau überschneidet, dachte ich eigentlich, wow, das ist jetzt wirklich in Gefahr, dass das überhaupt irgendwas wird. Und als ich dann über die Woche den Content verfolgt habe, habe ich mir gedacht, wow, Respekt. Also viel Glück im Unglück, weil vielleicht eine Bergkette weiter hat es schon geschneit am Montag und es war vorbei. Also es war schon trotz allem Wahnsinn, der da in der Zeit jetzt war, wettertechnisch irgendwo noch ein großer Schutzengel unterwegs, der das Ganze noch so über die Bühne hat bringen lassen, wie es jetzt war.
Was ist dein Fazit als, ja, als Grundsteinleger des ganzen Dings, als Beobachter von außen jetzt irgendwo auch? Du weißt natürlich, dass schon klar ist, dass nächstes Jahr kommst du da nicht drum rum, ne? Das ist schon mal klar. Ist ja, für uns ist das ja fußläufig quasi erreichbar. Also, was ist so dein Fazit, wenn du dir das, die Swatch 9 2024 Sölden anschaust?
Also, ich freue mich vor allem wieder als Bergfreund, dass es wieder in den richtigen Bergen ist. Und mich freut es auch, dass es jetzt einen Partner gibt, einen Location-Partner, der wirklich nachhaltig auf längere Frist Bock hat, das zu tun. Weil das war schon früher immer ein Thema, dass wir gesagt haben, wir kommen da wohin, bauen für 3 Jahre irgendwie einen Kurs und der wird dann wieder in den meisten Fällen beseitigt, weil es halt einfach schwierig ist, sowas für die Allgemeinheit zugänglich zu machen und auch fahrbar zu machen. Und ich glaube, da ist mit Sölden ein super Partner gefunden, der auch genau für sowas Verwendung hat. Und das finde ich eigentlich, das ist eigentlich mein, ja, für mich echt super wichtig, weil für mich gehört Mountainbiken schon immer in die Berge. Und ich bin auch nicht der, der nur den fetten Trick sieht, sondern ich sehe halt das Ganze, das Große und Ganze, und freue mich auch, wenn da in Richtung Freeride und normalem Trailradfahren was passiert, auch basierend auf dem Event. Und da hat man dort, glaube ich, jetzt großes Potenzial. Jo, und ich werde jetzt auch mit Sicherheit mal mit dem Nico drüber reden, und ich wollte mich auch schon lange mal wieder beim Stefan Weidnauer, der mir sehr im Hintergrund ist, der da viel auch sich den Kopf zerbricht und viele schlaflose Nächte hat wegen dem Event, mal wieder Kontakt aufnehmen und auch gratulieren zu einem wahnsinnig geilen Event und einem vor allem echt großen Erfolg, das unter den Umständen so noch zu machen. Da kann ich nur einen Hut ziehen, also das ist einfach der Wahnsinn, und ich habe vor allem Respekt, die jetzt schon über 12 Jahre diesen Spirit am Leben halten, also Nico, das ist auch der Hammer, dass man da immer so dran bleibt und niemals sagt, jetzt halt reicht's, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diesen Stress. Der wird jetzt seine Akkus schon wieder aufladen in Portugal am Strand. Aber das ist schon der Hammer. Also genau, das ist mal so mein Resümee.
Voll. Schließ mich an. Ich glaube, also Vibe müssen wir nicht drüber reden. Mega cool. Ich werde es mir auch nächstes Jahr vor Ort angucken, weil ich das gerne auch mal wirklich insgesamt erleben wollen würde. Ich würde jedem empfehlen, sich dafür auch ein Ticket tatsächlich zu holen, weil es lohnt sich einfach, wenn man diesen Sport liebt und wenn man Bock auf ein geiles Wochenende hat. Deswegen habe ich es vorhin gesagt, Camo Crooked, dann irgendwie coole Aktionen und so weiter. Das ist ja, das gehört auch alles dazu. Und auch wenn man nicht direkt dahinter den Kulissen dabei ist, hat man einfach ein richtig gutes Wochenende, im besten Fall auch noch in einer richtig geilen Bike-Region, kann also noch easy peasy fahren gehen, richtig irgendwie durch den Park und so. Das ist mir jetzt ein bisschen abgegangen tatsächlich, irgendwie die Trails selber zu fahren und dann so, dann schauen wir mal zum Festival runter und dann gucken wir uns auch mal coole Sachen an. So, da kommt die Szene zusammen, das würde ich mir nächstes Jahr mehr wünschen für alle Beteiligten. Vor allen Dingen würde ich mir aber auch wünschen, dass noch so ein bisschen die Förderung der Fahrerinnen noch ein bisschen zunimmt. Das wird da schon sehr gefeiert. Es gibt eine gleiche Anzahl von Preisen für alle Beteiligten. Wie gesagt, jetzt hat es vorhin gesagt, Patricia ist irgendwie da ausgezeichnet worden, aber natürlich auch dieser Marie Blanc. Es sind einfach super viele kleine Sachen, die wir jetzt gar nicht hier in der Fülle in einer Stunde irgendwie besprechen können. Ich glaube aber, dass die Mädels auf jeden Fall am Start sind. Ich finde es gut, dass darauf geachtet wird, dass das auch offen angesprochen wird, dass es noch nicht auf einem Status quo ist, wo man hin will, sondern dass man da noch mehr machen muss. Und wenn ich selber fahren könnte, ich würde es mir nicht entgehen lassen, nur ich würde das Ding wahrscheinlich nicht einmal fahren. Deswegen grundsätzlich, da geht noch was an der Front, und ich habe jetzt schon Bock. Und wer auch ein bisschen Bock hat, noch ein bisschen mehr Content zu sehen, Tipp von mir, checkt mal bitte den YouTube-Kanal von Lukas Knopf, der hat schon 2 richtig coole Edits rausgehauen. Vor allen Dingen aber auch den YouTube-Kanal von den Swatch Nines, denn da ist dieser Zusammenschnitt rausgekommen und der wurde schon bei der Gala Night gezeigt. Und da habe ich, obwohl ich noch gar nicht im Event drin war, habe ich schon Gänsehaut beim Zugucken gehabt. Und das Ding ist so geil und ich weiß zu schätzen, was es bedeutet, so ein Teil zusammen zu cutten. Insofern reinklicken, zurücklehnen, 20 Minuten feinste Unterhaltung genießen. Genau, wäre auf jeden Fall noch ein Tipp. Link können wir gerne in den Shownotes mit reinhauen. Und damit, Andi, würde ich sagen, wir haben unsere Mission erfüllt und unseren Stiefel durchgezogen. Wir wollten unbedingt drüber reden und wir haben es getan. Und ich freue mich sehr, ich fühle mich tatsächlich auch ein bisschen geehrt, dass ich mit dir darüber reden durfte. Also es ist kein Witz, weil ich finde es halt was Besonderes. Also ich hätte mit niemand anderem lieber darüber geredet als mit dir tatsächlich.
Das freut mich aber. Nee, es hat auch wirklich Spaß gemacht. Und ich habe ja, für mich ist ja dieses Thema, es war auch nie ein einfaches, das aufzuhören und nicht mehr zu machen damals. Das war nach meiner Verletzung und das hat dann einfach nicht mehr so in meinen Kram gepasst, so ein Event zu machen. Aber es ist schon immer wieder so, dass dann natürlich auch ein weinendes Auge dabei ist. Und wenn ich jetzt sehe, wie das in Sölden ist, ist natürlich schon wieder so, dass ich mir denke, boah, ist schon geil. Und mal sehen.
Ich habe es nicht angesprochen extra, weil ich dachte, wir müssen ja noch was haben, worüber wir mit Nico quatschen können, wenn er
ja,
hier
da
in den Podcast
ja
kommt.
Deswegen,
da können wir emotionale Sachen nochmal rausholen. Ja, und Anekdoten. Ich erwarte ja so ein bisschen, keine Ahnung, Männergeschichten hätte ich gerne mal. Gott, kannst du dir bis dahin überlegen?
Ja, meine Frau hört ja nicht zu, das passt.
In diesem Sinne, du hast was zu tun, ich habe was zu tun und ich würde sagen, wir hören uns. Vielen Dank.
Yes, danke dir. War cool. Fitti.